wirtschaftlichen Verhältnisse in anderen Zusammenhängen noch zu sprechen kommen. 3. Der Vortrag Zürich, 26. Oktober 1919, Rechtsfragen. Aufgabe und Grenze der Demokratie, öffentliche Rechtsverhältnisse und Strafrechtspflege, ob man sachgemäße Anschauungen über das soziale Leben gewinnt, das hängt in vieler Beziehung davon ab, ob man sich klar darüber ist, welche Beziehung herrscht zwischen den Menschen, die in ihrem Zusammenleben ja doch das soziale Leben bewirken, und den Einrichtungen, innerhalb welcher die Menschen leben. Wer unbefangen in das soziale Leben hineinsieht, der wird entdecken können, dass zuletzt alles, was wir um uns herum an Einrichtungen haben, durch die Maßnahmen, durch den Willen der Menschen entsteht. Wer sich zu dieser Anschauung durchringt, der wird zuletzt sich sagen, im sozialen Leben kommt es vor allen Dingen darauf an, ob die Menschen aus ihren Kräften, aus ihren Fähigkeiten, aus ihrer Gesinnung zu anderen Menschen und so weiter sich als soziale oder als unsoziale Menschen bewähren. Menschen mit sozialer Gesinnung, sozialer Lebensanschauung werden sich Einrichtungen gestalten, welche sozial wirken, und man kann in sehr weitem Umfange sagen, ob der Einzelne in der Lage ist, sich für seine Einnahmen den entsprechenden Lebensunterhalt zu erwerben, das wird davon abhängen, wie ihm seine Mitmenschen die Mittel zu diesem Lebensunterhalt herstellen, ob sie für ihn so arbeiten, dass er seinen Lebensunterhalt von seinen Mitteln bestreiten kann, ob der Einzelne genügend Brot kaufen kann. Wenn man in das Allerkonkreteste eingeht, minus, wird eben davon abhängen, ob die Menschen solche Einrichtungen getroffen haben, durch die ein jeglicher, der arbeitet, der etwas leistet, für seine Arbeit, für seine Leistung sich das entsprechende Brot eintauschen kann, und ob der Einzelne in der Lage ist, seine Arbeit wirklich zur Anwendung zu bringen, wirklich an der Stelle zu stehen, auf der er die nötigen Mittel für seinen Unterhalt erwerben kann. Das hängt wiederum davon ab, ob die Menschen, innerhalb welchen ihr lebt, soziale Einrichtungen getroffen haben, durch die er an seinen End. Nun, es bedarf eigentlich nur wenig von einem unbefangenen Blick in das gesellschaftliche Leben, um das, was eben ausgesprochen worden ist, wie ein Axiom, wie eine Grunderkenntnis der sozialen Frage anzuerkennen. Und wer es nicht anerkennt, dem wird man dieses Prinzip schwer beweisen können, weil er nicht die Neigung hat, unbefangen auf das Leben hinzuschauen, um sich aus jedem Stück des Lebens kann er es zu überzeugen, dass es wirklich so ist. Allerdings für den gegenwärtigen Menschen hat diese Anschauung etwas außerordentlich Unangenehmes. Denn der gegenwärtige Mensch legt dem großen Wert darauf, dass man nur ja nicht an ihn selbst herantippt. Er lässt es sich leicht gefallen, wenn man davon spricht, dass Einrichtungen verbessert werden sollen, dass Einrichtungen umgewandelt werden sollen. Aber er empfindet es wie ein Antasten seiner Menschenwürde, wenn man davon zu sprechen genötigt ist, dass er selber in seiner Seelenverfassung, in seinem Lebensverhalten sich einer Umwandlung unterziehen soll. Er lässt es sich leicht gefallen, wenn man sagt, die Einrichtungen sollen sozial gestaltet werden. Er lässt es sich schwer gefallen, wenn man das Verlangen stellt, er solle sich selber sozial gestalten. Und so ist denn etwas außerordentlich Merkwürdiges in der neueren Geschichtsentwicklung der Menschheit eingetreten. Es hat sich im Laufe der letzten Jahrhunderte das wirtschaftliche Leben, wie ich bereits im ersten Vortrag auseinandergesetzt habe, hinausentwickelt über dasjenige, was die Menschen an Anschauungen, namentlich an rechtlichen und geistigen Anschauungen über dieses wirtschaftliche Leben ausgestaltet haben. Ich habe im ersten Vortrage darauf hingewiesen, wie gerade die Gesellschaftskritik des Woodrow Wilson darauf hinauslaufe, dass er sagt, das wirtschaftliche Leben hat seine Forderungen gestellt, ist fortgeschritten, hat gewisse Formen angenommen. Das rechtliche, das geistige Leben, durch das wir dieses Wirtschaftsleben zu beherrschen suchen, das steht noch auf alten Standpunkten. Das ist nicht nachgekommen. Dadurch aber ist überhaupt eine tief bedeutsame Tatsache der neueren Menschheitsentwicklung ausgesprochen. Mit dem Heraufkommen der komplizierten technischen Verhältnisse und der dadurch notwendig gewordenen komplizierten kapitalistischen Verhältnisse, der Unternehmungsverhältnisse, hat das wirtschaftliche Leben seine Forderungen gestellt. Die Tatsachen des wirtschaftlichen Lebens sind, ich möchte sagen, den Menschen allmählich entschlüpft. Sie nehmen mehr oder weniger ihren eigenen Gang. Der Mensch hat nicht die Kraft gefunden, von sich aus durch seine Vorstellungen, durch seine Ideen dieses wirtschaftliche Leben zu beherrschen. Aus dem Denken über die ökonomischen Forderungen, aus dem Denken über das Wirtschaftliche, wie man es unmittelbar beobachtet, hat sich der neuere Mensch herbeigelassen, immer mehr und mehr seine Rechtsbegriffe und auch seine geistigen Begriffe zu gestalten. Und so kann man sagen, das Charakteristische in der Entwicklung der Menschheit in den letzten Jahrhunderten ist, dass sowohl die Rechtsbegriffe, durch welche die Menschen miteinander in Frieden leben wollen, wie auch die Begriffe vom Geistesleben, durch die sie ihre Fähigkeiten entwickeln und gestalten wollen, im hohen Grade abhängig geworden sind vom wirtschaftlichen Leben. Man bemerkt gar nicht, wie sehr in dieser neueren Zeit die menschlichen Vorstellungen und das Verhalten der Menschen zueinander von dem wirtschaftlichen Leben abhängig geworden sind. Natürlich haben die Menschen auch die Einrichtungen der letzten Jahrhunderte selbst geschaffen. Aber sie haben sie zum großen Teil nicht aus neu gegründeten Vorstellungen und Ideen herausgeschaffen, sondern mehr aus unbewussten Impulsen, unbewussten Antrieben heraus. Und dadurch hat sich etwas ergeben, was man in Wirklichkeit ein gewisses Anarchisches in der Struktur des sozialen Organismus nennen kann. Nach verschiedenen Gesichtspunkten habe ich in den zwei ersten Vorträgen dieses Anarchische schon auseinandergehalten. Aber innerhalb dieser anarchischen sozialen Struktur der neueren Zeit haben sich eben diejenigen Verhältnisse entwickelt, die zu der modernen Gestalt gerade der proletarischen Frage geführt haben. Der Proletarier, der hinweggerufen worden ist von seinem Handwerk, an die Maschine gestellt worden ist, in die Fabrik gepfercht worden ist, was hat er hauptsächlich gesehen, indem er sich das Leben, das sich um ihn herum entwickelte, ansah? Er hat vorzüglich an seinem eigenen Leben gesehen, wie abhängig alles ist, was er denken kann, was er an wirtschaftlichen Machtverhältnissen, von den wirtschaftlichen Machtverhältnissen, die vor allen Dingen für ihn dadurch gegeben sind, dass er der wirtschaftlich Schwache gegenüber dem wirtschaftlich Starken ist. Und so kann man sagen, bei den leitenden führenden Kreisen hat sich eine gewisse Verleugnung der Grundwahrheit eingestellt, dass die menschlichen Einrichtungen von den Menschen selber aus ihrem bewussten Leben herauskommen sollen. Die Menschen haben vergessen, diese Grundwahrheit im sozialen Leben wirklich anzuwenden. Die leitenden führenden Kreise haben sich allmählich instinktiv einem Leben hingegeben, wenn auch nicht einem Glauben, das den Geist und das Recht abhängig gemacht hat von den wirtschaftlichen Machtmitteln. Daraus aber ist entstanden ein Dogma, eine Lebensauffassung sozialistisch denkender Persönlichkeiten und ihres Anhanges. Die Lebensauffassung ist daraus hervorgegangen. Es müsse in der Menschheitsentwicklung so sein, dass keine Möglichkeit da ist, dass der Mensch von sich selber aus Rechtsverhältnisse organisiere, dass der Mensch selber sich das geistige Leben organisiere, sondern dass das geistige Leben und das Rechtsleben sich wie ein Anhängsel ergeben müssen aus den wirtschaftlichen Realitäten, aus den wirtschaftlichen Produktionszweigen und so weiter. Und so entstand die soziale Frage unter dem Gesichtspunkt einer bestimmten Forderung bei weiten Kreisen. Ihnen lag der Glaube zugrunde, das wirtschaftliche Leben macht das Rechtsleben, das wirtschaftliche Leben macht das Geistesleben. Also muss das wirtschaftliche Leben für sich so umgestaltet werden, dass es ein Rechtsleben, ein Geistesleben hervorbringt, wie es den Anforderungen dieser Kreise entspricht, was zu Lebensgewohnheiten der leitenden führenden Kreise geworden war, hat das Proletariat gelernt, auch ins Bewusstsein heraufzuholen, was die anderen instinktiv dargelebt haben, hat es zum Dogma gemacht. Und wir stehen heute der sozialen Frage so gegenüber, dass in weitesten Kreisen die Anschauung verbreitet ist, wir müssen nur das Wirtschaftsleben umgestalten, die wirtschaftlichen Einrichtungen, dann wird alles andere, das Rechtsleben, das Geistesleben, von selber so kommen, wie aus wirtschaftlich richtig, gut, sozial gestalteten Einrichtungen dieses Geistes und dieses Rechtsleben sich ergeben werden. Unter dem Einflüsse dieses Gesichtspunktes ist verkannt worden, um was es sich eigentlich handelt in der neueren sozialen Frage. Es ist gewissermaßen durch eine große Täuschung, durch eine gewaltige Illusion von diesem Dogma zugedeckt, verhüllt worden. Es handelt sich nämlich eigentlich darum, gerade dieses ist ein Ergebnis der neueren Geschichte der Menschheit, dass die Abhängigkeit des Rechts und Geisteslebens vom Wirtschaftsleben überwunden werden muss. Und während weiter sozialistische Kreise heute denken, das Wirtschaftsleben müsse zunächst anders gestaltet werden, dann ergebe sich alles andere von selbst, hat man sich die Frage vorzulegen, welche Verhältnisse müssen auf dem Gebiete des Rechtes, des Geisteslebens für sich geschaffen werden, damit aus dem erneuerten geistigen, aus dem erneuerten Rechtsleben heraus wirtschaftliche Zustände entstehen, die den Forderungen eines menschenwürdigen Daseins entsprechen, nicht, wie machen wir immer mehr und mehr das Rechtsleben, das Geistesleben abhängig vom Wirtschaftsleben, minus sondern, wie kommen wir heraus aus der Abhängigkeit, minus das ist es vor allen Dingen, was gefragt werden muss. Diese Betrachtung ist eine sehr wichtige, denn sie zeigt uns, welche Hindernisse da sind für eine vorurteilslose Auffassung der sozialen Frage der Gegenwart, und wie eines der wichtigsten Hindernisse ein Dogma ist, das sich im Lauf der Jahrhunderte herausgebildet hat. Und dieses Dogma hat sich so festgesetzt, dass zahlreiche Gebildete und Ungebildete der Gegenwart, Proletarier und Nicht-Proletarier, einen heute geradezu auslachen, wenn man glaubt, dass irgendwie von einer anderen Seite her als durch eine Umgestaltung des Wirtschaftslebens auch eine Gesundung des Rechtslebens und des Geisteslebens kommen könne. Nun ist heute meine Aufgabe, über das Rechtsleben, übermorgen, über das Geistesleben zu sprechen. Das Rechtsleben hat ja auch in seiner eigenen Wesenheit und Bedeutung die Menschen vielfach vor die Frage gestellt. Welchen Ursprung hat eigentlich das Recht? Welchen Ursprung hat das, wovon die Menschen in ihrem gegenseitigen Verhalten sagen, es sei rechtens, minus diese Frage ist ja immer für die Menschen eine sehr, sehr wichtige gewesen. Allein es ist sehr merkwürdig, dass bei einem weiten Kreise sozial betrachtender Persönlichkeiten die eigentliche Rechtsfrage, man möchte sagen, in ein Loch gefallen ist, gar nicht mehr da ist. Gewiss, akademisch-theoretische Erörterungen sind auch heute viele vorhanden über Wesen, Bedeutung des Rechtes und so weiter. Aber in der sozialen Betrachtung weiter Kreise ist gerade dieses das Charakteristische, dass die Rechtsfrage mehr oder weniger durchgefallen ist, wenn ich Ihnen das erörtern soll. muss ich Sie auf etwas aufmerksam machen, das in der Gegenwart ja schon immer häufiger und häufiger hervortritt, während es noch vor kurzer Zeit ganz übersehen worden ist. Die Menschen haben unhaltbare soziale Zustände heraufkommen sehen, auch diejenigen, die in ihrer eigenen Lebenshaltung mehr oder weniger unberührt geblieben sind von diesen unsozialen Zuständen, haben versucht, darüber nachzudenken. Und während vor verhältnismäßig kurzer Zeit es wirklich radikal so war, wie ich es eben ausgesprochen habe, dass man eigentlich nur gelacht hat, wenn etwas erwartet worden ist von rechts. Und Geistesfragen für die wirtschaftlichen Zustände, tritt einem heute. Aber wie aus dunklen Geisterstiefen, könnte man sagen, schon immer mehr und mehr die Behauptung entgegen. Ja, im gegenseitigen sozialen Verhalten der Menschen komme doch auch so etwas in Betracht wie seelische Fragen und Rechtsfragen, und vieles in der Verwirrung der sozialen Zustände rühre heute davon her, dass man die seelischen Verhältnisse der Menschen, die psychischen Verhältnisse und die rechtlichen Verhältnisse in ihrer Selbstständigkeit zu wenig berücksichtigt habe. Minus also es wird schon ein wenig, weil es handgreiflich ist, darauf hingewiesen, dass von einer anderen als von der rein tatsächlichen wirtschaftlichen Seite her das Heil kommen müsste. Aber in der praktischen Besprechung der Frage kommt das noch wenig zur Geltung. Es ist wie ein roter Faden, der sich durch alles, was neuere sozialistisch Denkende von sich geben, hindurchzieht, dass eine gesellschaftliche Struktur herbeigeführt werden müsse, in welcher die Menschen leben können nach ihren Fähigkeiten und nach ihren Bedürfnissen, ob das mehr oder weniger grotesk radikal ausgestaltet wird oder mehr nach konservativer Gesinnung, darauf kommt es nicht an, wir hören überall. Die Schäden der gegenwärtigen sozialen Ordnung beruhten zum großen Teile darauf, dass der Mensch nicht in der Lage sei, innerhalb der gegenwärtigen gesellschaftlichen Ordnung seine Fähigkeiten wirklich voll anzuwenden. Auf der anderen Seite, dass diese gesellschaftliche Ordnung eine solche sei, dass er seine Bedürfnisse nicht befriedigen könne, namentlich, dass nicht eine gewisse Gleichmäßigkeit in der Befriedigung der Bedürfnisse herrsche. Man geht, indem man dieses ausspricht, auf zwei Grundelemente des menschlichen Lebens zurück. Fähigkeiten, das ist etwas, das sich mehr bezieht auf das menschliche Vorstellen, denn alle Fähigkeiten entspringen zuletzt beim Menschen, da er bewusst handeln muss, aus seiner Vorstellung, aus seinem Denkwillen. Gewiss, das Gefühl muss fortwährend die Fähigkeiten des Vorstellens anfeuern, sie begeistern. Aber das Gefühl als solches kann nichts machen, wenn nicht die grundlegende Vorstellung da ist. Also wenn man von den Fähigkeiten spricht, auch wenn man von den praktischen Geschicklichkeiten spricht, kommt man zuletzt auf das Vorstellungsleben. Das ging also eine Anzahl von Menschen auf, dass da gesorgt werden müsse dafür, dass der Mensch in der sozialen Struktur sein Vorstellungsleben zur Geltung bringen könne. Das andere, was dann geltend gemacht wird, geht mehr auf das Lebenselement des Wollens im Menschen. Das Wollen, das mit dem Begehren, mit der Bedürftigkeit nach diesen oder jenen Erzeugnissen zusammenhängt, ist eine Grundkraft des menschlichen Wesens. Und wenn man sagt, der Mensch solle leben können in einer sozialen Struktur nach seinen Bedürfnissen, so sieht man auf das Wollen, ohne dass sie es wissen. Reden also selbst die Marxisten vom Menschen, indem sie ihre soziale Frage aufwerfen und eigentlich glauben machen möchten, dass sie nur von Einrichtungen sprechen. Sie sprechen wohl von Einrichtungen, aber diese Einrichtungen wollen sie so gestalten, dass das Vorstellungsleben, die menschlichen Fähigkeiten, zur Geltung kommen können, und dass die menschlichen Bedürfnisse gleichmäßig befriedigt werden können, so wie sie vorhanden sind. Nun gibt es etwas sehr Eigentümliches in dieser Anschauung. In dieser Anschauung kommt nämlich ein Lebenselement des Menschen gar nicht zur Geltung. Und das ist das Gefühlsleben. Sehen Sie, wenn man sagen würde, man bezwecke, man wolle erzielen eine soziale Struktur, Gefühlen, nach ihren Bedürfnissen, so würde man den ganzen Menschen treffen. Aber kurioserweise lässt man, indem man in umfänglicher Weise charakterisieren will, welches das soziale Ziel für den Menschen ist, das Gefühlsleben des Menschen aus. Und wer das Gefühlsleben in seiner Menschheitsbetrachtung auslässt, der lässt eigentlich jede Betrachtung über die wirklichen Rechtsverhältnisse im sozialen Organismus aus. Denn die Rechtsverhältnisse können sich nur so entwickeln im Zusammenleben der Menschen, wie sich in diesem Zusammenleben der Menschen Gefühl an Gefühl abschleift, so wie die Menschen gegenseitig zueinander fühlen. So ergibt sich, was öffentliches Recht ist. Und daher musste, weil man in der Grundfrage der sozialen Bewegung das Lebenselement des Gefühls wegließ, die Rechtsfrage eigentlich, wie ich sagte, in ein Loch fallen, verschwinden. Und es handelt sich darum, dass man gerade diese Rechtsfrage an das richtige Licht drückt. Gewiss, man weiß, dass ein Recht vorhanden ist. Aber man möchte das Recht bloß als ein Anhängsel der wirtschaftlichen Verhältnisse hinstellen. Und wie entwickelt sich im menschlichen Zusammenleben das Recht? Sehen Sie, eine Definition des Rechtes zu geben, ist oftmals versucht worden, aber niemals ist eigentlich eine befriedigende Definition des Rechtes herausgekommen. Ebenso wenig ist viel herausgekommen, wenn man den Ursprung des Rechtes untersucht hat, wo das Recht herstammt. Man wollte diese Frage beantworten. Es ist niemals richtig etwas dabei herausgekommen. Warum nicht? Es ist gerade so, wie wenn man irgendwie aus der menschlichen Natur und bloß aus der menschlichen Natur die Sprache entwickeln wollte. Es ist oftmals gesagt worden. Und es ist richtig, der Mensch, der auf einer einsamen Insel aufwächst, wird niemals zum Sprechen kommen. Denn die Sprache entzündet sich an den anderen Menschen, an der ganzen menschlichen Gesellschaft. So entzündet sich aus dem Gefühl im Zusammenwirken mit dem Gefühl des anderen innerhalb des öffentlichen Lebens das Recht. Man kann nicht sagen, es entspringe das Recht aus diesem oder jenem Winkel des Menschen oder der Menschheit, sondern man kann nur sagen, die Menschen kommen durch ihre Gefühle, die sie gegenseitig füreinander entwickeln, in solche Beziehungen, dass sie diese Beziehungen in Rechten festlegen, festsetzen. Das Recht ist also etwas, nach welchem so gefragt werden sollte, dass man vor allen Dingen auf seine Entwicklung innerhalb der menschlichen Gesellschaft hinsieht. Dadurch aber kommt die Rechtsbetrachtung für den modernen Menschen gerade in unmittelbarer Nähe dessen, was sich herauf entwickelt hat in der Geschichte der neueren Menschheit als die demokratische Forderung. Man kommt dem Wesen solcher Forderungen, wie es die demokratische Forderung ist, nicht nahe, wenn man nicht die menschliche Entwicklung selber wie eine Art Organismus ansieht. Aber davon sind die gegenwärtigen Betrachtungsweisen sehr, sehr weit entfernt. Jeder Mensch empfindet es gewiss als etwas sehr Lächerliches und Paradoxes, wenn man erklären wollte, wie der Mensch von der Geburt bis zum Tode sich entwickelt unter dem Einfluss der Nahrungsmittel, wenn man erklären wollte, weil der Kohl so ist, der Weizen so ist, das Rindfleisch so ist, entwickelt sich der Mensch von seiner Geburt bis zum Tode so und so. Nein, niemand wird zugeben, dass das eine vernünftige Betrachtungsweise ist, sondern jeder wird zugestehen, dass man fragen muss, wie ist es in der menschlichen Natur selbst begründet, dass zum Beispiel um das 7. Jahr herum aus dieser menschlichen Natur heraus die Kräfte kommen, die den Zahnwechsel bewirken. Man kann nicht aus dem Kohl, aus dem Rindfleisch die Konsequenzen ziehen, dass der Zahnwechsel sich vollzieht. Ebenso muss man fragen, wie entwickelt sich aus dem menschlichen Organismus heraus dasjenige, was zum Beispiel die Geschlechtsreife darstellt, Menis und so weiter. Man muss auf das, was sich entwickelt, auf seine innere Natur eingehen. Suchen Sie sich unter den heutigen Vorstellungsarten aber eine, welche das auf die menschliche Entwicklungsgeschichte anwenden kann, welche sich zum Beispiel klar darüber wäre, dass, indem die Menschheit auf der Erde sich entwickelt, sie aus sich, aus ihrem Wesen heraus in den verschiedenen Zeitaltern gewisse Kräfte und Fähigkeiten, gewisse Eigentümlichkeiten entwickelt. Wer lernt, sachgemäß zu sein in der Naturbetrachtung, kann diese sachgemäße Betrachtungsweise auch übertragen auf die Geschichtsbetrachtung. Und da findet man, dass aus den Tiefen der Menschen Natur hervorgehend seit der Mitte des 15. Jahrhunderts eben gerade diese Forderung nach Demokratie sich entwickelt hat und in den verschiedenen Gegenden der Erde mehr oder weniger befriedigt worden ist. Diese Forderung, dass der Mensch in seinem Verhalten zu anderen Menschen nur dasjenige gelten lassen kann, was er selbst als das Richtige, als das ihm Angemessene empfindet. Das demokratische Prinzip ist aus den Tiefen der Menschennatur heraus die Signatur des menschlichen Strebens in sozialer Beziehung in der neueren Zeit geworden. Es ist eine elementare Forderung der neueren Menschheit, dieses demokratische Prinzip. Wer diese Dinge durchschaut, der muss sie aber auch völlig ernst nehmen. Der muss sich dann die Frage aufwerfen, welches ist die Bedeutung und welches sind die Grenzen des demokratischen Prinzips? Das demokratische Prinzip, ich habe es eben charakterisiert, besteht darin, dass die an einem geschlossenen sozialen Organismus zusammenlebenden Menschen Beschlüsse fassen sollen, welche aus jedem Einzelnen hervorgehen. Dann können sie natürlich nur für die Gesellschaft bindende Beschlüsse dadurch werden, dass sich Majoritäten ergeben. Demokratisch wird, was in solche Majoritätsbeschlüsse einläuft, nur dann sein, wenn jeder einzelne Mensch als einzelner Mensch dem anderen einzelnen Menschen als ein Gleicher gegenübersteht. Dann aber können auch nur über diejenigen Dinge Beschlüsse gefasst werden, in denen der einzelne Mensch als Gleicher jedem anderen Menschen in Wirklichkeit gleich ist. Das heißt, es können nur Beschlüsse gefasst werden auf demokratischem Boden, über die jeder mündig gewordene Mensch dadurch, dass er mündig geworden ist, urteilsfähig ist. Damit aber haben sie, ich meine so klar als nur möglich, der Demokratie ihre Grenzen gezogen. Es kann ja nur dasjenige auf dem Boden der Demokratie beschlossen werden, was man einfach dadurch beurteilen kann, dass man ein mündig gewordener Mensch ist. Dadurch schließt sich aus von demokratischen Maßregeln alles, was sich auf die Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten im öffentlichen Leben bezieht. Alles, was Erziehung und Unterrichtswesen, was geistiges Leben überhaupt ist, erfordert die Einsetzung des individuellen Menschen. Wir werden übermorgen im Genaueren davon sprechen. Erfordert vor allen Dingen wirkliche individuelle Menschenkenntnis, erfordert in dem Unterrichtenden, in dem Erziehenden besondere individuelle Fähigkeiten, die durchaus nicht dem Menschen dadurch eignen können, dass er einfach ein mündig gewordener Mensch ist. Entweder nimmt man es mit der Demokratie nicht ernst, dann lässt man sie beschließen auch über alles, was an individuellen Fähigkeiten hängt, oder man nimmt es mit der Demokratie ernst. Dann muss man ausschließen von der Demokratie die Verwaltung des Geisteslebens auf der einen Seite. Man muss aber auch ausschließen von dieser Demokratie, was Wirtschaftsleben ist. Alles, was ich gestern entwickelt habe, beruht auf Sachkenntnis und Fachtüchtigkeit, die sich der Einzelne erwirbt in dem Lebenskreis wirtschaftlicher Art, in dem er drinnen steht. Niemals kann einfach die Mündigkeit, die Urteilsfähigkeit jedes mündig gewordenen Menschen darüber entscheiden, ob man ein guter Landwirt, ob man ein guter Industrieller und dergleichen ist. Daher können auch nicht Majoritätsbeschlüsse gefasst werden von jedem mündig gewordenen Menschen über dasjenige, was auf dem Gebiete des Wirtschaftslebens zu geschehen hat. Das heißt, das Demokratische muss ausgesondert werden von dem Boden des Geisteslebens, von dem Boden des Wirtschaftslebens. Dann ergibt sich zwischen beiden das eigentliche demokratische Staatsleben, in dem ein jeder Mensch dem anderen als urteilsfähiger, mündiger, gleicher Mensch gegenübersteht. In dem aber auch nur Majoritätsbeschlüsse gefasst werden können über das, was abhängt von der gleichen Urteilsfähigkeit aller mündig gewordenen Menschen. Wer diese Dinge, die ich eben ausgesprochen habe, nicht einfach abstrakt denkend sagt, sondern sie am Leben abmisst, der sieht, dass die Menschen gerade deshalb sich über diese Dinge täuschen, weil sie eigentlich unbequem vorzustellen sind, weil man nicht den Mut entwickeln möchte, in die letzten Konsequenzen dieses menschlichen Vorstellens einzudringen. Das aber, dass man das nicht wollte, dass man der allgemeinen Forderung nach Demokratie nicht ganz andere Dinge entgegenstellte, das hatte in der neueren Menschheitsentwicklung eine sehr, sehr praktische Bedeutung. Ich möchte Ihnen diese Dinge viel weniger aus abstrakten Prinzipien als aus der historischen Entwicklung der Menschheit selber herausgestalten. Wir haben in diesen Jahren einen Staat zugrunde gehen sehen. Man möchte sagen, aus seinen eigenen Bedingungen heraus zugrunde gehen sehen. Und dieser Staat kann geradezu als Experimentärobjekt auch für Rechtsfragen angesehen werden. Es ist das alte, nicht mehr bestehende Österreich, Ungarn. Wer die Kriegsjahre verfolgt hat, der weiß zwar, dass zuletzt Österreich gefallen ist durch die rein kriegerischen Ereignisse, aber die Auflösung dieses österreichischen Staates ist erfolgt als eine zweite Erscheinung, als etwas, was sich aus seinen inneren Zuständen heraus ergeben hat. Dieser Staat ist auseinandergefallen, und er wäre wahrscheinlich auch auseinandergefallen, wenn die kriegerischen Ereignisse für Österreich glimpflicher ausgefallen wären. Das kann man sagen, wenn man diese Verhältnisse in Österreich, wie es dem möglich war, der hier vor Ihnen spricht. 30 Jahre meines Lebens habe ich in Österreich zugebracht, durch Jahrzehnte hindurch sachgemäß beobachtet hat. Es war in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Da trat aus diesem Österreich die Forderung hervor nach Demokratie, das heißt nach einer Volksvertretung. Wie wurde nun diese Volksvertretung gestaltet? Diese Volksvertretung wurde so gestaltet, dass die Volksvertreter sich rekrutierten im österreichischen Reichsrat aus vier Kurien rein wirtschaftlicher Art. Erstens die Kurie der Großgrundbesitzer, eine Kurie, zweitens die Städte, Märkte und Industrialorte, zweite Kurie, drittens die Handelskammern, dritte Kurie, die vierte Kurie waren die Landgemeinden. Aber da kamen auch in den Landgemeinden nur eigentlich wirtschaftliche Interessen in Frage. Je nachdem man also Angehörige einer Landgemeinde, Handelskammer und so weiter war, wählte man seine Vertreter in den österreichischen Reichsrat, und da saßen nun die Vertreter rein wirtschaftlicher Interessen beisammen. Die Beschlüsse, die sie fassten, kamen, durch Majorität selbstverständlich, aus einzelnen Menschen heraus zustande, aber die einzelnen Menschen vertraten solche Interessen, wie sie sich ihnen ergaben aus ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit zu den Grund- und Bodenbesitzern, zu den Städten, Märkten und Industrialorten, zu den Handelskammern oder zu den Landgemeinden. Und was kamen für öffentliche Rechte, die durch Majoritätsbeschlüsse gefasst worden sind, dadurch zum Vorschein, es kamen dadurch öffentliche Rechte zum Vorschein, die nur umgewandelte Wirtschaftsinteressen waren, denn selbstverständlich, wenn zum Beispiel die Handelskammer mit den Großgrundbesitzern einig waren über irgendetwas, was ihnen wirtschaftliche Vorteile brachte, so konnte ein Majoritätsbeschluss gefasst werden gegen die Interessen der Minderheit, die vielleicht gerade die Sache anging. Man kann immer, wenn Interessenvertretungen wirtschaftlicher Art in den Parlamenten sitzen, Majoritäten zusammenbringen, die aus den wirtschaftlichen Interessen heraus Beschlüsse fassen, dadurch Rechte schaffen, die aber gar nichts zu tun haben mit dem, was aus dem Gefühl heraus von Mensch zu Mensch als Rechtsbewusstsein waltet. Oder nehmen Sie die Tatsache, dass zum Beispiel in dem alten deutschen Reichstag eine große Partei saß, die sich Zentrum nannte, und die rein geistige Interessen, nämlich katholisch, geistiger Interessen vertrat. Diese Partei konnte sich zusammenschließen mit jeder anderen, um eine Majorität zu ergeben, und so wurden rein geistige Bedürfnisse an irgendwelche öffentlichen Rechte umgewandelt. Unzählige Male ist dies geschehen. Was da lebt in den demokratisch werden wollenden modernen Parlamenten, hat man oftmals bemerkt. Aber man ist nicht darauf gekommen, einzusehen, was zu geschehen hat, eine reinliche Abscheidung desjenigen, was das Rechtsleben ist, von dem, was die Vertretung, die Verwaltung wirtschaftlicher Interessen ist. Der Impuls für die Dreigliederung des sozialen Organismus muss daher in entschiedenster Weise die Abgliederung des Rechtslebens, des Rechtsbodens von der Verwaltung der wirtschaftlichen Verhältnisse, von der Verwaltung des Wirtschaftskreislaufes fordern. Innerhalb des Wirtschaftskreislaufes sollen sich Assoziationen bilden, wie ich gestern auseinandergesetzt habe. Es werden Berufsstände einander gegenüberstehen. Es werden Produzenten und Konsumenten einander gegenüberstehen. Was da geschehen wird an rein wirtschaftlichen Tatsachen und Maßnahmen, das wird beruhen auf Verträgen, die Assoziationen miteinander schließen. Im Wirtschaftsleben wird alles auf Verträgen, alles auf gegenseitigen Leistungen beruhen. Da werden Korporationen gegenüberstehen. Da wird Sachkenntnis und Fachtüchtigkeit den Ausschlag zu geben haben. Da wird es sich nicht darum handeln, was ich für eine Meinung habe, sagen wir, wenn ich Industrieller bin, welche Geltung gerade mein Industriezweig im öffentlichen Leben haben soll. Nein, darüber werde ich nichts beschließen können, wenn das Wirtschaftsleben selbstständig ist, sondern ich werde zu leisten haben in meinem Industriezweige, werde Verträge zu schließen haben mit den Assoziationen anderer Industriezweige, und die werden mir die Gegenleistungen zu bieten haben. Ob ich in der Lage bin, sie zu Gegenleistungen zu verhalten, davon wird es abhängen, ob ich meine Leistungen anbringen kann. Vertragsweise wird sich eine Tüchtigkeitsassoziation abschließen. Das ist es, was Tatsachen sind. Anders muss sich das Leben abspielen auf dem Rechtsboden. Auf dem Rechtsboden kann der Mensch dem Menschen gegenüberstehen. Auf dem Rechtsboden kann es sich nur handeln um die Festlegung von Gesetzen, die eben die öffentlichen Rechte durch Majoritätsbeschlüsse regeln. Gewiss, sehr viele Menschen sagen, aber was ist denn schließlich das öffentliche Recht? Es ist ja nichts anderes als dasjenige, was, in Worte gefasst, in Gesetze bringt, was in den wirtschaftlichen Zuständen lebt, minus es ist in Fehlerbeziehung so. Aber das lässt die Idee von der Dreigliederung des sozialen Organismus, wie sie die Wirklichkeit überhaupt nicht und berücksichtigt lässt, durchaus nicht außer Acht, was sich durch die Beschlüsse auf demokratischem Boden als rechtens ergibt. Das tragen selbstverständlich die Menschen, die Wirtschaften, in das Wirtschaftsleben hinein. Nur sollen sie es nicht heraustragen und zum Rechte erst machen. Sie tragen es in das Wirtschaftsleben hinein. Abstraktlinge, die sagen, ja, aber ist denn nicht im äußeren Leben dasjenige, was der eine mit dem anderen wirtschaftet, wenn er einen Wechsel ausstellt? Oder dergleichen, und was sich da im Wechselrecht ergibt, ganz in der Handlung des wirtschaftlichen Lebens drinnen enthalten, ist denn das nicht eine völlige Einheit? Und du kommst, Dreiglieder, und willst das, was im Leben eine völlige Einheit ist, jetzt auseinandernehmen. Als ob es nicht im Leben, gerade in dem Leben, wo der Mensch keinen Zutritt hat mit seinen Meinungen und dass er dadurch nicht verderben kann, viele Gebiete gebe, wo sich Kräfteströmungen von verschiedenen Seiten her zu einer Einheit verbinden. Nehmen Sie einmal bei dem Menschen, der heranwächst, an, er hat verschiedene Eigenschaften, die er durch Vererbung bekommen hat, die haften ihm an, dann hat er gewisse Eigenschaften, die ihm anerzogen werden. Von zwei Seiten her bekommt der heranwachsende Mensch Eigenschaften, durch Vererbung, durch Erziehung. Aber tun Sie etwas, wenn Sie 15 Jahre alt geworden sind, so können Sie nicht sagen, es sei keine Einheit, was Sie tun, es fließen als eine Einheit zusammen das Ergebnis ihrer Vererbung und das Ergebnis ihrer Erziehung. Dadurch lebt eine Einheit drinnen, aber nur dadurch richtig als eine Einheit, dass es von zwei Seiten zusammenströmt. Gerade dadurch wird es eine gesunde Einheit, dass es von zwei Seiten zusammenströmt. So ergibt sich aus der Wirklichkeit des Lebens für die Idee des sozialen dreigegliederten Organismus, dass eine gesunde Einheit für das Handeln im Wirtschaftlichen nur entsteht, insofern Rechtsbegriffe darin inbegriffen werden, dadurch, dass die wirtschaftlichen Maßnahmen aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten selbstständig verwaltet werden und dass auf dem demokratischen Rechtsboden die Rechte geschaffen werden. Die Menschen tragen das dann zu einer Einheit zusammen. Es wirkt zusammen. Während Sie, wenn Sie die Rechte aus den Interessen des Wirtschaftens selber heraus entstehen lassen, diese Rechte zu Karikaturen machen, es ist dann das Recht nur eine Fotografie, nur ein Abdruck des wirtschaftlichen Interesses. Es ist das Recht gar nicht da, nur dadurch, dass Sie das Recht ursprünglich und uranfänglich entstehen lassen auf seinem selbstständigen demokratischen Boden. Können Sie es hineintragen in das Wirtschaftsleben? Man sollte glauben, dies wäre so ohne weiteres klar, dass man es eigentlich nicht weitläufig auseinanderzusetzen brauchte. Aber unsere Zeit hat gerade das Eigentümliche, dass die klarsten Wahrheiten durch das neuere Leben verdunkelt worden sind und dass man eigentlich die klarsten Wahrheiten verzerrt. Man denkt heute auf den Boden, auf dem sich viele sozialistische Anschauungen entwickeln, die Abhängigkeit des Rechtslebens von dem Wirtschaftsleben müsse gerade fortgesetzt werden. Ich habe Ihnen gestern angedeutet, wie eine Art Hierarchie begründet werden soll nach politischem Muster und wie das Wirtschaftsleben danach geregelt und verwaltet werden soll. Da, denkt man, werden diejenigen, die das Wirtschaftsleben verwalten, schon so nebenbei auch die Rechte entwickeln. Man hat, indem man das behauptet, keinen Sinn für das konkrete, wirkliche Leben. Nicht das Wirtschaftsleben, in dem man vor allen Dingen tüchtig zu sein hat für die Gestaltung der Produktionsverhältnisse, kann die Rechtsverhältnisse hervorbringen, sondern diese müssen neben dem Wirtschaftsleben aus ihrer eigenen Quelle hervorgebracht werden. Sie werden niemals bloß aus dem Nachdenken hervorgebracht, sondern dadurch, dass sich konkret neben dem Wirtschaftskreislauf ein staatliches Element entwickelt, in dem der einzelne individuelle Mensch dem anderen individuellen Menschen gegenübersteht. Es handelt sich ja nicht darum, dass man aus irgendeinem ursprünglichen Bewusstsein heraus als Wirtschafter auch Rechtsgesetze hervorbringt, sondern darum, dass man erst den konkreten Boden schafft, auf dem die Menschen durch ihre Gefühle in solche Verhältnisse kommen, dass sie diese Verhältnisse in rechtliche Verhältnisse umgestalten können. Es handelt sich darum, dass man eine Realität schafft neben dem Wirtschaftsleben. Dann wird nicht das Recht ein großer Überbau über dem Wirtschaftsleben sein, sondern dann wird das Recht da stehen als eine selbstständig sich gestaltende Wesenheit. Dann wird man nicht durch eine theoretische Antwort den Grundirrtum, den Aberglauben der sozialen Frage überwinden, als ob man nur das Wirtschaftsleben umzugestalten brauchte, um zu anderen Rechtsbegriffen zu kommen. Dann wird man die Realität im dreigegliederten sozialen Organismus einfach dadurch schaffen, dass man den selbstständigen Rechtsboden schafft, die Realität, aus der heraus durch Menschenverkehr und Menschenbeziehung diejenige starke Stoßkraft des Rechtslebens entsteht, die das Wirtschaftsleben meistern kann. Und schließlich zeigt auch noch die geschichtliche Betrachtung der Andersetzte, noch bewiesen ist. Blicken Sie zurück auf die Antriebe, die die Menschen bis zum 13., 14. Jahrhundert noch gehabt haben für ihre handwerklichen und sonstigen Arbeiten. Es wird oftmals betont von den modernen sozialistischen Denkern, dass der Mensch getrennt sei von seinen Produktionsmitteln. Das ist er in so hohem Grade, wie es jetzt der Fall ist, erst durch die modernen Wirtschaftsverhältnisse geworden. Namentlich ist er getrennt von seinen Produkten, der Arbeiter, die in der Fabrik arbeitet. Wie viel Anteil hat er denn an dem, was dann der Unternehmer verkauft? Was weiß er denn davon? Was weiß er von dem weg, den das macht in die Welt? Ein kleines Stück von einem großen Zusammenhang. Er bekommt vielleicht den großen Zusammenhang niemals zu Gesicht. Denken Sie sich, was das für ein gewaltiger Unterschied ist gegenüber dem alten Handwerk, wo der einzelne Arbeiter an dem, was er hervorbrachte, seine Freude hatte. Wer die Geschichte kennt, weiß, wie das der Fall ist. Denken Sie an die persönliche Beziehung eines Menschen zu der Hervorbringung eines Türschlüssels, eines Schlosses und dergleichen. Wenn man in primitive Gegenden kommt, kann man in dieser Beziehung noch recht nette Erfahrungen machen, aber wo die Gegenden weniger primitiv sind, da macht man solche Erfahrungen nicht mehr. Ich kam einmal, verzeihen Sie, dass ich so etwas Persönliches erzähle, aber vielleicht dient es zur Charakteristik. In eine solche Gegend und war wirklich außerordentlich entzückt, als ich in einen Friseurladen hineinging und der Friseurgehilfe seine helle Freude daran hatte, wie er einem Menschen schön die Haare schneiden konnte. Er hatte seine helle Freude an dem, was er leistete. Es ist immer weniger und weniger von solchen persönlichen Zusammenhängen zwischen dem Menschen und seinem Produkt da. Dass dieser Zusammenhang nicht da ist, das ist einfach eine Forderung des modernen Wirtschaftslebens. Das kann nicht anders sein unter den komplizierten Verhältnissen, wo wir unter Arbeitsteilung arbeiten müssen. Und hätten wir die Arbeitsteilung nicht, so hätten wir das moderne Leben mit all dem, was wir notwendig haben, nicht, hätten wir keinen Fortschritt. Es ist nicht möglich, dass die alte Beziehung zwischen dem Menschen und seinem Produkt da ist. Mensch hat nötig, dass Freude zwischen ihm und seiner Arbeit, dass eine gewisse Hingabe an seine Arbeit bestehen kann. Die alte Hingabe, das unmittelbare Beisammensein mit dem hervorgebrachten Objekte, das ist nicht mehr, das muss aber durch etwas anderes ersetzt werden. Denn das ist nicht erträglich für die menschliche Natur, dass nicht ein ähnlicher Antrieb zur Arbeit da sei, wie er der war durch die Freude am unmittelbaren Hervorbringen des Objektes. Das muss durch etwas anderes ersetzt werden. Durch was kann es ersetzt werden? Es kann allein dadurch ersetzt werden, dass der Horizont der Menschen vergrößert wird, dass die Menschen herausgerufen werden auf einen Plan, auf den sie mit ihren Mitmenschen in großen Kreise minus. Zuletzt mit allen Mitmenschen, die den gleichen sozialen Organismus mit ihnen bewohnen, zusammentreffen werden, um als Mensch für den Menschen Interesse zu entwickeln. Das muss eintreten, dass selbst derjenige, der in dem verborgensten Winkel an einer einzelnen Schraube für einen großen Zusammenhang arbeitet, mit seinem persönlichen Verhältnisse nicht in dem Anblick dieser Schraube aufzugehen braucht, sondern dass er hineintragen kann in seine Werkstätte, was er als Gefühle für die anderen Menschen aufgenommen hat, dass er es wiederum findet, wenn er herausgeht aus seiner Werkstatt, dass er eine lebendige Anschauung hat von seinem Zusammenhang mit der menschlichen Gesellschaft, dass er arbeiten kann, auch wenn er nicht für das unmittelbare Produkt mit Freude arbeitet, aus dem Grunde, weil er sich als ein würdiges Glied innerhalb des Kreises seiner Mitmenschen fühlt. Und aus diesem Drange ist hervorgegangen die moderne Forderung nach Demokratie und die moderne Art, auf demokratische Weise das Recht, das öffentliche Recht festzulegen. Die Dinge hängen innerlich mit dem Wesen der Menschheitsentwicklung zusammen, und diese Dinge kann nur durchschauen, wer in das Wesen der Menschheitsentwicklung, wie sie sich auf sozialem Boden abspielt, wirklich hineinzuschauen die Neigung hat. Man muss fühlen, wie der Horizont der Menschen erweitert werden müsste, wie sie fühlen müssten, gewiss, ich weiß nicht, was ich meinen Mitmenschen tue, indem ich diese Schraube hier fabriziere, aber ich weiß, dass ich durch die lebendigen Beziehungen der gesellschaftlichen Ordnung ein würdiges Mitglied, ein mit allen anderen gleich geltendes Mitglied bin. Das ist es, was zugrunde liegen muss der modernen Demokratie, und was zugrunde liegen muss, als von Gefühl zu Gefühl zwischen Menschen wirkend, den modernen öffentlichen Rechtssatzungen, und nur dadurch, dass man so in das innere Gefüge des Menschen hineinschaut, kommt man zu wirklich modernen Begriffen von dem, was sich als öffentliches Recht auf allen Gebieten entwickeln muss. Im Genaueren werden wir darüber noch im 5. Vortrag zu sprechen haben. Jetzt aber will ich Ihnen zum Schluss noch zeigen, wie das Gebiet der Rechtsfindung hinüberspielt von dem eigentlichen Rechtsboden auf den Geistesboden. Man kann, indem man einfach die Verhältnisse durchblickt, die ich Ihnen jetzt charakterisiert habe, sehen, wie durch das Abschleifen von Gefühl an Gefühl zwischen gleichberechtigten Menschen auf demokratischem Boden die Gesetze entstehen, währenddem auf dem Wirtschaftsboden die Verträge zwischen den Koalitionen oder auch zwischen den einzelnen Menschen entstehen. Von dem Augenblicke an, wo es sich darum handelt, dass der Einzelne zivilrechtlich, privatrechtlich oder sonst irgendwie, auch strafrechtlich, sein Recht zu suchen hat oder zu finden hat. In diesem Augenblicke geht das Recht aber von dem eigentlichen Rechtsboden auf den Boden des Geisteslebens. Da liegt wiederum ein Punkt. Gerade so wie bei der Steuergesetzgebung minus, wo das moderne menschliche Vorstellen sich noch lange nicht anbequemen wird an das, was sich eigentlich, wenn man auf die Grundverhältnisse eingeht, als ein Selbstverständliches ergibt. Sehen Sie, wenn es sich darum handelt, zu beurteilen, wie ein Gesetz, das gegeben ist, auf den einzelnen Menschen anzuwenden ist, da kommt die individuelle Beurteilung dieses einzelnen Menschen in Betracht, da kommt in Betracht, dass man wirklich durch seine geistigen Fähigkeiten eingehen kann auf diesen einzelnen Menschen. Die Strafrechtspflege, die Zivilrechtspflege, die kann nicht auf dem allgemeinen Rechtsboden stehen. Die muss auf den Boden gerückt werden, dessen tiefere Eigentümlichkeit ich übermorgen bei der Besprechung des Geisteslebens klarlegen werde. Sie kann nur dadurch Rechtstat werden, dass jeder, der zum Richter wird, wirklich auch in die Lage versetzt wird, aus den individuellen Fähigkeiten, ja den individuellen Beziehungen zu dem Menschen, über den er zu richten hat, herauszurichten. Vielleicht könnte man sich denken, dass so etwas auf die verschiedenste Art erreicht werden kann. Ich habe in meinen Kernpunkten der sozialen Frage darauf aufmerksam gemacht, wie es auf eine Art erreicht werden kann. Es besteht im dreigliedrigen sozialen Organismus die selbstständige, Ihnen gestern charakterisierte Wirtschaftsverwaltung, es besteht der demokratische Rechtsboden, den ich heute skizziert habe und den ich im fünften Vortrag weiter auszuführen haben werde in seiner Wechselwirkung mit den anderen Gebieten. Es besteht aber auch das selbstständige Geistesleben, wo vor allen Dingen das Unterrichts- und Erziehungswesen verwaltet wird in der Weise, wie ich es gestern angedeutet habe und übermorgen weiter ausführen werde. Diejenigen nun, die die Verwalter des Geisteslebens sind, werden zu gleicher Zeit die Richter zu stellen haben, und jeder Mensch wird das Recht und die Möglichkeit haben, sagen wir sogar bloß für Zeitdauer, sich zu bestimmen, von welchem Richter er abgeurteilt sein will, wenn er in die Lage kommt, für irgendetwas zivil oder strafrechtliches abgeurteilt zu werden. Da wird aus den wirklichen individuellen Verhältnissen heraus der Mensch sich seinen Richter bestimmen. Da wird der Richter, der nicht ein juristischer Bürokrat ist, sondern der aus dem geistigen Organismus heraus bestellt wird, aus den Zusammenhängen, in die er mit seiner Umgebung in sozialer Beziehung versetzt ist, auch feststellen können, wie aus der sozialen Umgebung heraus derjenige zu beurteilen ist, über den zu richten ist. Es wird sich darum handeln, dass nicht aus staatlichen Bedürfnissen heraus die Richter bestellt werden, sondern dass die Gründe, aus denen heraus man einen Richter bestellt, ähnliche sind wie die, die man im freien Geistesleben geltend macht dafür, dass man den besten Erzieher an irgendeinen Platz hinbringt, das Richter werden wird. Etwas Ähnliches sein wie das Lehrer und Erzieher werden. Natürlich drängt sich dadurch die Rechtsfindung ab von der Feststellung des Rechtes, die auf demokratischem Wege erwächst. Wir sehen gerade an diesem Beispiel der Strafrechtspflege, wie aus der Demokratie dasjenige herauswächst, was individuelle Angelegenheit des Menschen ist, was auch individuellerweise beurteilt werden muss. Die Feststellung des Rechtes ist ja im eminentesten Sinne eine soziale Angelegenheit. In dem Augenblick, wo man genötigt ist, sich an einen Richter zu wenden, hat man es in der Regel mit einer über- oder antisozialen Angelegenheit zu tun, mit etwas, was aus dem sozialen Leben herausfällt. Solche Angelegenheiten sind im Grunde genommen alle individuellen Angelegenheiten der Menschen. Solche Angelegenheiten sind die Verwaltungszweige des geistigen Lebens und unter diesen auch die Verwaltung der Rechtsfindung. Die Rechtsfindung wächst heraus, über die Grenzen der Demokratie hinweg. So handelt es sich darum, in Realität herzustellen, was zwischen Menschen als Realität das Rechtsleben bewirkt. Dann wird dieses Rechtsleben kein Überbau sein des Wirtschaftslebens, sondern dann wird dieses Rechtsleben hineinwirken in das Wirtschaftsleben. Niemals wird man durch eine bloße theoretische Betrachtungsweise auf das kommen, was auf diesem Gebiete zu geschehen hat, sondern allein dadurch, dass man ins praktische Leben hineinschaut und sich sagt, ein wirkliches Rechtsleben mit einer entsprechenden Stoßkraft kann nur entstehen, wenn man einen selbstständigen Rechtsboden schafft. Dieser Rechtsboden ist verschwunden unter dem alles überflutenden Wirtschaftsleben, das Rechtsleben ist ein Anhängsel des Wirtschaftslebens geworden. Es muss wiederum selbstständig werden. Wie auch das Geistesleben emanzipiert werden muss vom Wirtschaftsleben. Der große Irrtum muss überwunden werden zum Klarsehen in der sozialen Frage der große Irrtum, dass man bloß die wirtschaftlichen Einrichtungen umzugestalten habe, dann ergebe sich alles Übrige von selbst. Dieser Irrtum ist dadurch entstanden, dass das wirtschaftliche Leben in der neueren Zeit allein mächtig geworden ist. Man lässt sich suggestiv beeinflussen von der einzigen Macht des Wirtschaftslebens. Man wird dadurch niemals zu einer Lösung bringen, was die soziale Frage ist. Die Menschen werden sich Illusionen hingeben, gerade die vom Proletariat. Sie werden aus dem Wirtschaftsleben heraussorgen wollen, was sie gerechte Verteilung der Güter nennen. Die gerechte Verteilung der Menschen drinnen stehen, die Fähigkeiten haben, die entsprechenden Einrichtungen, durch die wirtschaftlichen Forderungen befriedigt werden können, zu schaffen. Das kann nur geschehen, wenn man einsehen wird, es handelt sich zur Befriedigung der sozialen Forderung nicht allein um die Umgestaltung des Wirtschaftslebens, sondern darum, die Frage zu beantworten. Was muss neben das Wirtschaftsleben hingestellt werden, damit fortdauernd dieses Wirtschaftsleben von den sozialen Menschen, die im Rechtsleben, im Geistesleben soziale Menschen werden, sozial gestaltet werde, das muss sich als die Wahrheit einem Aberglauben, einem Dogma entgegensetzen. Und diejenigen, die im Wirtschaftsleben die alleinigen Heilmittel suchen für eine Gesundung des sozialen Lebens, müssen verwiesen werden auf den Geist und auf das Recht. Nicht träumen sollen sie davon, als ob das Recht nur ein Rauch wäre, der aufsteigt aus dem Wirtschaftsleben, sondern wirklichkeitsgemäß denken, gerade weil das Recht und das Rechtsbewusstsein zurückgetreten sind in der neueren Zeit durch die Überflutung des Wirtschaftslebens, haben wir zur sozialen Gestaltung unseres gesellschaftlichen Organismus nötig, die reale Schöpfung eines Rechtsorganismus mit der entsprechenden sozialen Stoßkraft. Fragen Beantwortung nach dem dritten Vortrag. Es sind nun noch eine Anzahl von Fragen an mich gestellt worden. Die erste: Wie kann durch ein auf selbstständigem Boden beschlossenes Recht das Wirtschaftswesen geregelt werden? Nun ist es nur notwendig, dass man berücksichtigt, wie verschieden der hier gedachte dreigliedrige Organismus ist von dem, was man im platonischen Staat findet als die Gliederung der Menschen eines sozialen Organismus in drei Stände, in den Nährstand, Wehrstand, Leerstand. Ich habe es unter den mancherlei Missverständnissen auch treffen müssen, dass Leute gesagt haben, ja, diese Dreigliederung in einen geistigen Organismus, in einen Rechts- oder Staatsorganismus und in einen Wirtschaftsorganismus, das sei ja nur ein Aufwärmen des platonischen Prinzips von Leerstand gleich geistiger Organismus, so glaubt man, Wehrstand gleich staatlicher rechtlicher Organismus, Nährstand gleich wirtschaftlicher Organismus. Das ist durchaus nicht so. Es ist das Gegenteil davon. Bei der Dreigliederung des sozialen Organismus handelt es sich nämlich darum, dass die Verwaltungen der betreffenden Zweige des menschlichen Lebens voneinander getrennt werden. Das also nicht etwa die Menschen gegliedert werden in Stände, sondern dass dasjenige, was vom Menschen abgesondert ist, die Verwaltung der Einrichtungen, in drei Glieder zerfällt, die ja zusammenzuwirken haben gerade durch den lebendigen Menschen. Der lebendige Mensch steht ja in allen drei Gebieten drinnen. Es ist nach und nach in der Menschheit das Bewusstsein entstanden, dass es eigentlich nicht menschenwürdig ist, Klassenunterschiede, Standesunterschiede und so weiter zu entwickeln. In der Realität werden diese nur überwunden werden, wenn man den sozialen Organismus nach dem Objektiven gliedert, nach dem, was vom Menschen abgesondert ist, so muss man sich zum Beispiel Folgendes vorstellen. Ich werde im fünften Vortrag über Ähnliches noch zu sprechen haben. Wer eine Anschauung von dem wirklich freien Geistesleben gewinnt, der wird durchschauen können, wie dieses wirklich freie Geistesleben gar nicht jene Abstraktheit hat, die vielfach das heutige Geistesleben hat. Sie kennen heute, oder könnten sie wenigstens kennen, allerlei philosophische, religiöse Weltanschauungen und dergleichen. Denken Sie nur, wie abstrakt, wie lebensfremd diese Weltanschauungen geworden sind. Man braucht sich nur daran zu erinnern, wie heute ein Mensch seine ethischen, ästhetischen, wissenschaftlichen, religiösen Anschauungen haben kann als Kaufmann, als Staatsmann, als Industrieller, als Landwirt. Und daneben hat er die Verwaltung seines Amtes, seiner Wirtschaft und so weiter. Ja, beides läuft gewissermaßen nebeneinander her. Eines ragt nicht in das andere hinein. Das rührt davon her, dass wir im Grunde Fortsetzung des alten griechischen Geisteslebens haben, das aus ganz anderen sozialen Verhältnissen hervorgegangen ist. Das wissen die Menschen zum großen Teil nicht. Aber wir haben tatsächlich in unserer sozialen Gesinnung die Fortsetzung des griechischen Geisteslebens, das darauf beruhte, dass ein vollständig menschenwürdiges Dasein nur derjenige führt, der eigentlich nicht arbeitet, der nur für Politik sorgt und höchstens Landwirtschaft beaufsichtigt und dergleichen. Derjenige, der arbeitete, der gehörte eigentlich nicht in Wirklichkeit zu den Menschen, die im höheren Sinne in Betracht kommen. Beim Griechen lag es gewissermaßen im Blute, sich so zum Menschtum zu stellen. Und danach richtete sich sein ganzes Geistesleben ein. Das griechische Geistesleben ist nicht anders denkbar, denn als Urbildung über eine breite Unterbildung von Leuten, die nicht an diesem Geistesleben teilnehmen konnten, die nicht das griechische Geistesleben als solches hatten. Aber diese Anschauung vom Geistesleben ist in unserem Gefühl geblieben. Man braucht über solche Dinge wahrhaft sich nicht mit Leidenschaft zu urteilen, aber man kann sie berücksichtigen. Die leitenden, führenden Kreise haben sich oftmals in sehr abstrakter Weise mit dem beschäftigt, was menschliche Brüderlichkeit ist, Nächstenliebe ist und so weiter. Nehmen wir ein drastisches Beispiel. In der Mitte des 19. Jahrhunderts, wo die Leute auch vom Standpunkt ihrer religiösen, ihrer ethischen Weltanschauung aus über Nächstenliebe, über Brüderlichkeit nachgedacht haben, hat man eine statistische Aufnahme gemacht über die Schäden der Bergarbeit in England. Da hat sich herausgestellt, dass in der Tat in die Bergschächte 9-11-13-jährige Kinder vor dem Aufgang der Sonne hinuntergelassen und nach dem Untergang der Sonne erst wieder heraufgeholt worden sind, sodass die armen Kinder den ganzen Tag über nicht das Sonnenlicht gesehen haben. Die ganze Woche nicht, nur am Sonntag. Ja, bei den Kohlen, die auf diese Weise zutage gefördert worden sind, in gut geheizten Zimmern, haben sich dann die gebildeten Klassen unterhalten in ihrer lebensfremden Weltanschauung. Über Brüderlichkeit, über Nächstenliebe, haben ihre ethischen Ansichten entwickelt, haben sogar entwickelt, dass ein ethischer Mensch nur derjenige ist, welcher ohne Unterschied des Standes und so. Aber ein solches Geistesleben. Und im Grunde genommen geht dieser Zug durch unser ganzes Geistesleben, ist ein lebensfremdes Geistesleben. Das ist das Geistesleben, das man im Inneren führt, das nicht die Stoßkraft hat, bis ins Leben hinein sich zu erstrecken. Bedenken Sie, welche Kluft besteht zwischen dem, was der Kaufmann da lebt in seiner ästhetischen, seiner religiösen Bildung, und dem, was er notifiziert in seinem Kassenbuch. Da steht zwar auch auf der ersten Seite, mit Gott, aber es ist wenig bekannt mit dem Gott, den er da in seinem Herzen verehrt. Nun, sehen Sie, da haben Sie die tiefe Kluft zwischen dem abstrakten Geistesleben und der äußeren, konkreten Wirklichkeit. An diese Kluft hat man sich heute gewöhnt als an etwas Selbstverständliches. Es gibt Philosophen, Ethiker, die behandeln Wohlwollen, die behandeln Güte, Nächstenliebe und alles Mögliche. Aber nehmen Sie ein solches philosophisches Buch und fragen Sie, wie man zum Beispiel irgendeine Bank gestalten soll, so können Sie daraus nicht irgendeine Anleitung haben, wie man die Bank gestalten soll. Ein Geistesleben, das wirklich emanzipiert ist, auf seine eigenen Füße gestellt ist, das wird wiederum verbinden Lebenspraxis mit dem geistigen Betriebe, mit demjenigen, was Geistesleben ist. Wer namentlich den übermorgigen Vortrag hören wird von mir, wird nicht glauben, dass ich in irgendeiner Nuance nur dem Geistesleben einen materialistischen Zug geben will. Das gerade Gegenteil, werden Sie sehen, wird's der Fall sein. Aber gerade wenn man das nicht will, wenn man das Geistesleben auf seine geistigen Grundlagen stellen will, dann kann das einen nicht dazu verleiten, das materielle Leben wie etwas dem Geistesleben Fremdes zu behandeln, sondern den Geist so zu behandeln, dass er untertauchen kann in die unmittelbare Wirklichkeit. Darüber sind heute schon Menschen erstaunt, wenn man zu ihnen im Konkreten so spricht. Zum Beispiel fragte mich ein Industrieller, ja, also, Sie wollen, dass zum Beispiel an den Praktiker, der in einem praktischen Beruf arbeitet, drinnen sich auskennt, wenn er die Eignung hat, wenn die geistige Verwaltung findet, dass er die Eignung hat, minus, mag er 35, 40 Jahre alt sein, der Ruf ergeht, ganz gleichgültig auf welchem Wissensgebiete es ist, nun zu lehren an irgendeiner höheren oder niedrigeren Schule eine gewisse Zahl von Jahren, dann tritt er wieder aus der Praxis heraus. Das Geistesleben ist getrennt vom Wirtschaftsleben, aber der Wirtschaftende verwendet gerade dasjenige, was er sich aneignet im getrennten Geistesleben, ein fortwährendes Hinüber und Herüber. Aber es ist doch so, dass der Mensch seinen Fähigkeiten noch auf einen eingeschränkten Posten gestellt werden muss. Sehen Sie, ich habe einen Menschen in meinem Geschäft, in meiner Fabrik, der ist ganz so geschaffen, dass er immer fordert, ich soll für ihn ein chemisches Laboratorium einrichten, in dem er einzig und allein Experimente machen kann. Die Menschen sind eben verschiedenartig. Sie sind es, sie sind verschieden geartet, weil sie durch die Verhältnisse der neueren Zeit so erzogen sind. In Wahrheit kann niemand wirklich im Geistesleben drinnen stehen, der nicht auch im praktischen Leben seinen Mann stellen kann. Nur dann, wenn man den Geist überall hineintragen kann ins praktische Leben, dann kann man auch im Geistesleben seinen Mann stellen. So wird gerade dadurch, dass dasjenige, was vom Menschen getrennt ist, dreigliederig wird, das Getrennte durch den Menschen zusammengeführt. Wenn also im demokratischen Staatswesen das Recht entsteht, so werden die Menschen, die dann im Wirtschaftsleben tätig sind, das Recht hineintragen ins Wirtschaftsleben, werden solche Einrichtungen machen, die dem Rechte entsprechen. Durch die lebendigen Menschen wird es hineingetragen, nicht durch die abstrakten Maßnahmen und dergleichen. Das ist es, um was es sich handelt, wiederum die sozialen Einrichtungen auf die Grundlage des lebendigen Menschen zu stellen. Das möchte ich auf diese Frage erwidern. Sehen Sie, auch auf den einzelnen Gebieten wird sich ergeben, dass das Wissen wirklich dem Leben fruchtbar gemacht werden kann. Sehen Sie sich heute eine große Anzahl von Universitäten an. Da wird auch Pädagogik gelehrt. Nun ja, so im Nebenfach lehren die Philosophen Pädagogik, wovon sie in der Regel wenig verstehen. In einem gesunden sozialen Organismus wird irgendein geeigneter Schullehrer, der praktisch den Unterricht zu handhaben versteht, 2 oder 3 Tage Pädagogik zu lehren haben. Dann wird er wiederum zurückkehren zu seinem praktischen Fach. So wird es im ganzen Leben sein, dadurch, dass dasjenige, was vom Menschen getrennt ist, dreifach gegliedert ist. Dadurch wird man gerade in der Lage sein, dass der Mensch in jedes dieser Gebiete dasjenige hineinträgt, was sich in seiner Selbstständigkeit im anderen Gebiet auslebt. Die zweite Frage, wer richtet in handelsgerichtlichen Angelegenheiten? Wohl nicht Träte aus dem Kulturgebiet allein, die der Fachkenntnisse ermangeln, nicht Fachexperten allein. Im Grunde genommen ist viel von dieser Frage schon beantwortet mit dem, was ich eben jetzt gesagt habe. Durch die Gestaltung unseres Geisteslebens wird einer so vorgebildet, wie er sein muss, damit er ein richtiger Referendar ist, damit er ein richtiger Kaufmann ist und dergleichen. Es handelt sich darum, dass eben im dreigliedrigen sozialen Organismus mit dem selbstständigen Geistesleben nicht so unterrichtet werden wird, sondern dass der Mensch tatsächlich durch die Art und Weise, wie das Geistesleben seine eigenen Bedingungen stellt, zu einer gewissen Lebenspraxis kommen wird. Und dass er diese Lebenspraxis auch wird ausgestalten können. Man braucht ja durchaus nicht ein sachgemäßes Urteil auf jedem Gebiete zu haben. Das ist es gerade, was nicht sein kann und worauf nicht gerechnet werden darf, dass der richtige Mensch in einem Handelsgerichte sitzt. Dafür wird allerdings aus der geistigen Verwaltung heraus zu sorgen sein, weil in der geistigen Verwaltung drinnen auch diejenigen Menschen sitzen werden, die etwas von den Handelsgesetzen verstehen. Es wird, was Wissen ist, nicht in Fächern in dieser Weise zentralisiert wie heute, sondern es wird durch dasjenige, wie die Menschen untereinander sind in den Korporationen der geistigen Organisation, möglich sein, solch ein Gericht in der entsprechenden Weise zusammenzusetzen, sachgemäß zusammenzusetzen, nicht aus irgendwelchem wirtschaftlichen Bedürfnis heraus und dergleichen. Wie kann man richtig die Bedürfnisse eines Menschen feststellen oder die richtige Wertschätzung eines von ihm erzeugten Gegenstandes bemessen, minus wo doch die Waren, gerade weil sie verschieden sind, müssen reale Einrichtungen geschaffen werden, welche darin bestehen, dass Menschen da sind, welche diese Bedürfnisse studieren, diese Bedürfnisse kennenlernen. Solche Dinge hängen nicht in der Luft. Solche Dinge können durchaus auf einen realen Boden gestellt werden. Ein kleines Beispiel könnte ich Ihnen ja anführen. Es gibt eine Gesellschaft, sie steht sogar unterschrieben auf den Plakaten. Die Anthroposophische Gesellschaft, sie hat sich neben dem, was ihr manche Menschen zuschreiben, auch mit recht praktischen Angelegenheiten schon beschäftigt, die durchaus in der Linie liegen, wenn auch im Kleinen, von dem, was ich hier über die soziale Frage auseinandergesetzt habe. So fand sich innerhalb der Anthroposophischen Gesellschaft ein Mann, der Brot erzeugen konnte, weil man gerade zur Verfügung hatte eine Korporation von Menschen, die ja natürlich auch Brotkonsumenten sind, eine Korporation von Anthroposophen, konnte man gewissermaßen eine Assoziation herbeiführen zwischen dem Mann als Broterzeuger und diesen Konsumenten, das heißt, er konnte sich in seiner Produktion nach den Bedürfnissen des Konsums richten, so, dass man die Bedürfnisse kennt und nach den vorhandenen Bedürfnissen die Produktion durchaus einrichten kann. Das wird nicht der Markt tun, der das Ganze anarchisch zufällig gestaltet, sondern das kann nur geschehen, wenn Einrichtungen da sind, durch die Menschen, die die Bedürfnisse wirklich studieren, nach den Bedürfnissen die Produktion lenken, sie mit den Assoziationen regeln, Diese Feststellung der Bedürfnisse möchten sozialistische Denker heute nach der Statistik machen. Das kann nicht nach der Statistik gemacht werden. Das lebendige Leben lässt sich nie nach der Statistik formen, sondern allein nach dem unmittelbaren Beobachtungssinn der Menschen. Es müssen also innerhalb des Wirtschaftsorganismus die Menschen durch die sozialen Zustände in gewisse Ämter oder dergleichen gebracht werden, die da sind zur Verteilung der Bedürfnisse Kenntnisse an die Produktion. Gerade weil die Bedürfnisse verschieden sind, handelt es sich darum, nicht etwa eine Tyrannisierung der Bedürfnisse hervorzurufen, die ganz gewiss entstehen würde auf Grundlage des heutigen sozialdemokratischen Programms, sondern es handelt sich darum, aus den lebendigen Bedürfnissen zu erkennen, wie diese Bedürfnisse befriedigt werden sollten, dass selbstverständlich gewisse Bedürfnisse dann nicht befriedigt werden können. Das wird auch die Praxis als solche ergeben, aus einem Dogma heraus, weil irgendjemand meint, dies oder das sei kein richtiges menschliches Bedürfnis, darf darüber nicht entschieden werden. Aber wenn eine Anzahl von Menschen Bedürfnisse haben, die nach Gütern rufen, zu deren Herstellung Menschen ausgenutzt werden müssten, das wird sich gerade im lebendigen Wirtschaftsleben ergeben, das auf seine eigenen Füße gestellt ist, minus wird man diese Güter nicht herstellen können, für die einzelne Bedürfnisse haben. Es wird sich gerade darum handeln, zu erfassen, ob die Bedürfnisse ohne Vernachlässigung, ohne Schaden für die menschlichen Kräfte wirklich berücksichtigt werden können. Wie denkt D.R. Steiner sich die praktische Verwirklichung der Dreigliederung? Ist es möglich, beim Bundesrat einzuwirken, oder soll nach genügender Verbreitung der Gedanken ein Referendum stattfinden, oder wird man abwarten müssen, bis Revolution und Bürgerkrieg die gegenwärtige Ordnung gestürzt haben werden? Zunächst handelt es sich doch darum, ernst zu nehmen, dass hier eine neue Methode, wenigstens relativ neue Methode gegenüber den Methoden, die sonst eingehalten werden, eingeschlagen werden muss. Es handelt sich darum, dass nicht so, wie das bei den alten Parlamenten der Fall ist, Ziele angestrebt werden, sondern dass aus der Sache selbst heraus, ich möchte sagen, aus den Tendenzen des modernen Lebens heraus, erfasst werde, was eigentlich die Menschen in ihrem Unterbewusstsein fordern, wenn sie sich auch nicht darüber klar sind, und dann, wenn man in der Lage ist, das verständlich zu machen, um was es sich handelt, dann werden eine Anzahl von Menschen da sein, welche verstehen werden, was zu geschehen hat. Und wenn eine genügend große Anzahl von Menschen da ist, welche Verständnis dafür haben, was zu geschehen hat, dann werden sich, glaube ich, die Wege ergeben. Ich habe in meinen Kernpunkten der sozialen Frage gerade ausgeführt, wie an jedem Punkt des Lebens eigentlich angefangen werden kann mit dieser Dreigliederung. Wenn man nur will, wenn man nur ihren Sinn wirklich versteht. Zuführen, was in der Dreigliederung lebt, das beruht auch auf einer geschichtlichen Betrachtung. Ich habe dabei eben das zu sagen, dass ja Umwandlungen auf geistigen Gebieten, man nehme nur das Christentum, im Abendlande stattgefunden haben, dass auch auf politischen Gebieten Umwandlungen stattgefunden haben. Aber schon auf politischen Gebieten lassen die Umwandlungen gewisse Reste übrig. Heute denken die Menschen an wirtschaftliche Revolutionen. Wir werden über die ganze Frage im 5. Vortrag noch zu sprechen haben, überhaupt in den nächsten Vorträgen minus. Aber solche Revolutionen werden alle das Schicksal haben, dass die Revolution des europäischen Ostens ganz gewiss haben wird, nur Abbau zu treiben, nicht Aufbau. Dass die ungarische Revolution hatte, dass besonders die deutsche Revolution vom 9. November 1918 hat, die ja vollständig im Versanden ist, DM versanden ist aus dem Grunde, weil sich deutlich zeigt, dass es heute wahrhaftig nicht darauf ankommt, irgendwelche gewaltigen Umwälzungen herbeizuführen, sondern Ideen zu haben, durch welche normale haltbare Zustände herbeigeführt werden. Bekennt sich eine genügend große Anzahl von Menschen zum Verständnis einer solchen Sache, dann ergeben sich die Wege, denn die Idee von der Dreigliederung des sozialen Organismus ist nicht nur ein Ziel, sondern sie ist eben selbst ein Weg. Aber es handelt sich darum, dass man nicht etwa sich auf den Boden stellt, auf den sich so manche Leute stellen. Ich habe es zum Beispiel in gewissen Gebieten erlebt, als ich die Dreigliederung auseinandergesetzt habe, dass die Leute auch mein Buch Die Kernpunkte der sozialen Frage gelesen haben. Sie haben das plausibel gefunden, was drinnen steht. Aber Leute aus dem radikalen Flügel der Linken haben gefunden, ja, diese Dreigliederung ist sehr gut, aber da muss zuerst Revolution, Diktatur des Proletariats vorausgehen, dann werden wir auf die Dreigliederung zurückgreifen. Und recht wohlwollend ist das gesagt worden, minus. Jetzt aber bekämpfen wir sie bis aufs Messer. Minus, das war die Folgerung, weil man eigentlich einverstanden ist, bekämpft man sie bis aufs Messer. Das ist mir ja vielfach entgegengetreten. Diese Dinge beruhen eigentlich durchaus auf einem falschen Denken, dass man irgendetwas machen kann, bevor. Besonders charakteristisch ist eine kleine Episode. Ich habe an einem Ort Süddeutschlands über diese Dinge gesprochen. Da trat ein Kommunist auf. Der Mann war eigentlich ein ganz netter Mensch. Aber er sagte ungefähr im Laufe seines Vortrags das Folgende zu seinen Zuhörern. Er war auch ein ganz bescheidener Mensch nach seinem Oberbewusstsein. Im Unterbewusstsein sehr, sehr erheblich weniger bescheiden. Sehen Sie, ich bin ein Schuhflicker. Ich weiß ganz gut, da ich ein Schuhflicker bin, dass ich nicht imstande bin, in der zukünftigen sozialen Gesellschaft ein Standesbeamter zu werden. Zum Standesbeamten, da braucht man einen, der dazu vorgebildet ist. Minus aber der Mann, der hatte vorher in alle Ausführlichkeit seine Pläne entwickelt über die soziale Ordnung, woraus hervorging, zum Minister in dem Zukunftsstaate, dazu fühlte er sich wohl berufen, zum Standesbeamten nicht, wohl aber zum Minister, dass solche Denkweise herrscht, das könnte ich Ihnen noch aus manchem anderen netten Beispiel beweisen, aber es zeigt eben, dass es sich darum handelt, dass zunächst einmal wirklich Verständnis Platz greife für dasjenige, was der Inhalt der Dreigliederung ist, dann werden sich die Wege ergeben, und man sollte hoffen, dass dieses Verständnis Platz greifen könnte, ehe es zu spät ist. Wenn nur ein wenig die heutigen Menschen sich aufrütteln könnten zu dem Verständnis desjenigen, was notwendig ist, dann würde es schon dahin kommen. Dann würde man auch nicht eigentlich fragen, ob man beim Bundesrat vorstellig werden soll durch ein Referendum und dergleichen, sondern man würde wissen, sobald genügend viel Menschen da sind, ist die Sache auch da. Wenn genügend viel Menschen sie verstehen, das ist es im Grunde genommen, was das Geheimnis gerade einer Gesellschaft ist, die nach Demokratie strebt, dass die Sache da ist, wenn sie wirklich inneres Verständnis findet und wenn sie wirklich innerlich klar ist. Das ist es, worauf es ankommt. Nun liegt die Frage vor, ist das Prinzip des Strafrechts nicht ein Überbleibsel? Weiter. Hat der Gedanke des Strafens eine Berechtigung gegenüber dem Gedanken der pädagogischen Besserung? Es ist tatsächlich der Gedanke des Strafens einer der allerschwierigsten, und alle möglichen Antworten sind im Laufe der geschichtlichen Betrachtung gerade auf diese Frage gegeben worden. Auf einem solchen Boden, aus dem Ideen hervorgehen wie die der Dreigliederung des sozialen Organismus, ergeben sich auch gewisse Konsequenzen, die sich auf einem anderen Boden nicht ergeben. Alles Einzelne, was innerhalb einer sozialen Ordnung geschieht, ist im Grunde genommen doch eine Konsequenz der ganzen sozialen Ordnung, so wie jedes Stück Brot, das ich erwerben kann, mit seinem Preis eine Konsequenz der ganzen sozialen Ordnung ist. So sind auch die Antriebe beim Strafen in der ganzen Struktur des sozialen Organismus drinnen begründet. Und gerade an dem Umstände, dass Strafen notwendig werden, gerade darinnen zeigt sich, dass im ganzen sozialen Organismus etwas ist, was eigentlich nicht drinnen sein soll. Wenn man, ich sage jetzt nicht, den dreigliedrigen sozialen Organismus als solchen vertritt, sondern überhaupt aus solchen Impulsen eine praktische Weltanschauung entwickelt, aus der heraus man die Idee vom dreigliedrigen sozialen Organismus gewinnt, dann ergibt sich eigentlich die Anschauung, dass man allerdings mit Bezug auf Strafe und Strafvollzug zu anderen Dingen kommen wird und die Notwendigkeit des Strafens wird viel weniger eintreten, wenn solche Dinge sozial wirklich sind, wie sie zum Beispiel gerade in dem heutigen Vortrage gefordert worden sind. Das Strafrecht, das wie der Schatten eigentlich unsoziale Zustände begleitet, wird in sozialen Zuständen auf ein Minimum herunter reduziert werden können. Daher werden die Fragen, die heute auftauchen gegenüber dem Strafrecht, ob es ein Überbleibsel ist und dergleichen, auf einen ganz neuen Boden gestellt werden, wenn eine solche Umwälzung wirklich geschieht. Ich möchte sagen, wenn der Mensch krank ist, so tut er gewisse Dinge, wenn er gesund ist, tut er andere Dinge. So ist es auch hier. Es weist hin die Notwendigkeit, zu strafen, auf gewisse Krankheitssymptome innerhalb des ganzen sozialen Organismus, wenn man anstrebt, den sozialen Organismus gesund zu machen, so werden die Begriffe über Strafe, Strafrecht, Strafvollzug eben doch auf einen ganz anderen Boden gestellt werden können. Also ich mochte sagen, man muss versuchen, in der ganzen Auseinandersetzung über die soziale Umwandlung die Antwort zu suchen auf dasjenige, was dann auch aus dem Einzelnen, wie zum Beispiel Strafrecht oder Strafvollzug, wird. Liegt es in der Urteilsfähigkeit jedes Menschen, zu bestimmen, wie viel Arbeitszeit ein bestimmter Produktionszweig erfordert? Ja, urteilsfähig zu sein mit anderen Menschen zusammen, über solche Fragen zu entscheiden, ist etwas anderes als das Legen an der Willkür eines einzelnen Menschen. Wenn Sie meine Kernpunkte der sozialen Frage lesen, und ich werde ja auf das Arbeitsrecht noch zurückkommen in den Vorträgen minus, dann werden Sie sehen, dass im dreigliedrigen sozialen Organismus die Regelung von Art der Arbeit, von Zeit der Arbeit eine Angelegenheit des öffentlichen Rechtes werden soll, dass also das, was hier gefragt wird, geregelt werden soll gerade auf dem demokratischen Rechtsboden. Da handelt es sich also darum, dass eine solche Frage geregelt wird von jedem Menschen mit allen anderen Menschen des sozialen Organismus zusammen. Dazu ist der Mensch urteilsfähig, dass er mit den anderen zusammen über eine solche Frage eine Regelung vornehmen kann. Also es ist nicht berechtigt zu fragen, liegt es in der Urteilsfähigkeit jedes Menschen, zu bestimmen, wie viel Arbeitszeit ein bestimmter Produktionszweig erfordert. Minus das liegt ganz gewiss nicht beim einzelnen Menschen, in seiner Willkür, aber es liegt in der Möglichkeit, darüber ein öffentliches Urteil zu gewinnen durch demokratische Regelung und demokratische Majorität auf einem solchen Rechtsboden, wie ich ihn heute geschildert habe. Müssen wir nicht zuerst das Seelische im Menschen abklären, bevor wir an die Ausführungen im Großen in diesem Staate gehen? Nun, vieles von dem, was hier gemeint ist, wird ja gerade Gegenstand des nächsten Vortrages sein. Aber, sehen Sie, die Idee der Dreigliederung des sozialen Organismus ist eine praktische Idee. Daher sieht sie auch alle Dinge von einem wirklichkeitsgemäßen Gesichtspunkt an. Es gibt heute viele Menschen, die sagen einfach, nun, wir haben die soziale Frage, also muss sie gelöst werden. Also muss man über ein Programm nachdenken, durch das die soziale Frage gelöst wird. Heute. Eine Lösung der sozialen Frage finden. Dann werden sich morgen soziale Zustände herausbilden, die sozial wünschenswert sind. Minus so liegt die Sache aber nicht. In jener Entwicklung der Menschheit, die ich heute geschildert habe, hat sich eben die soziale Frage ergeben aus gewissen Seelenverfassungen, Leibesverfassungen und den Konsequenzen davon in Bezug auf das soziale Leben. Sie ist da, die soziale Frage. Und man kann sie nicht theoretisch lösen, kann nicht Gesetze geben, durch die die soziale Frage gelöst wird. Sie ist da und wird da bleiben. Sie wird immer da sein. Sie wird jeden Tag aufs Neue aufgeworfen werden. Dafür müssen auch immer Einrichtungen da sein, durch die sie jeden Tag aufs Neue gelöst werden wird. Also es handelt sich nicht darum, dass man die Sache so hübsch einteilt, zuerst machen wir die Menschen seelengeeignet, dann werden wir sozial wünschenswerte Zustände herbeiführen. Nein, es handelt sich darum, dass man die soziale Frage anerkennt, dass man versucht, in der Realität so etwas zu verwirklichen, wie es zum Beispiel der selbstständige Rechtsboden oder der selbstständige Geistesboden ist, wodurch die soziale Frage fortdauernd gelöst werden kann. Ich habe in meinem Buch Die Kernpunkte der sozialen Frage mich dagegen verwahrt, dass man das, was ich gesagt habe über die Ähnlichkeit zwischen dem einzelnen menschlichen Organismus und dem sozialen Organismus mit Bezug auf die Dreigliederung als ein müßiges Analogiespiel ansieht. Ich wollte wahrhaftig nicht irgendein dem Mirai oder dem älteren Schafte entsprechendes Analogiespiel treiben zwischen dem menschlichen Organismus und dem sozialen Organismus. Aber was ich in meinem Buche von Seelenrätseln ausgeführt habe, dass eine wirkliche Naturbetrachtung dazu kommt, den menschlichen Organismus als eine Zusammenwirkung von drei selbstständigen Gliedern anzusehen, das erfordert ein Denken und eine Betrachtungsweise, die dann fruchtbar auch auf den sozialen Organismus angewendet werden können, aber nicht durch Übertragung, sondern gerade durch unbefangene Betrachtung des sozialen wie des natürlichen Organismus. Da ist manches, was man an dem einen und an dem anderen lernen kann, nicht wahr? Die Menschen mochten den sozialen Organismus so bei Zuständen erhalten, dass alles in der besten Weise gemacht wird. Es wird nie gefragt, ob das auch möglich ist. Die Leute möchten ein Wirtschaftsleben begründen, in dem Einrichtungen sind, durch die nie Schäden entstehen können. Man bedenkt nicht, dass es sich im Leben eben um Leben handelt und nicht um Abstraktionen. Im Menschen, im natürlichen Organismus, ist zum Beispiel die Einrichtung, dass wir den Sauerstoff einatmen, der wird umgewandelt in Kohlensäure. Der Sauerstoff spielt eine Rolle im menschlichen Organismus durch gewisse Organe, die ihn so in Verbindung bringen mit anderen Stoffen, dass gewisse Funktionen des menschlichen Organismus vor sich gehen können. Ja, da müssen besondere Organe da sein, welche das eine tun. Würden nur sie da sein, so würden Schäden im Organismus entstehen. Diese Schäden muss man auch entstehen lassen, aber im Entstehen müssen sie verhindert werden. Das ist das Wesen des Lebendigen. Diejenigen, die sagen, wir haben einen Wirtschaftsorganismus, gestalten wir ihn so, dass er durch sich selber funktioniert, dann brauchen wir neben diesem einen Rechts- oder einen Geistesorganismus. Die reden gerade so wie diejenigen, die sagen, Es wäre doch viel besser von dem Schöpfer oder den Naturkräften, wenn man bloß einmal im Leben zu essen brauchte und dann der menschliche Organismus so eingerichtet wäre, dass das nicht immer wiederum zerstört wird und immer wieder von Neuem gegessen werden muss. Wenn es sich ums Lebendige handelt, handelt es sich um Absteigen und Aufsteigen der Prozesse, ein Wirtschaftsleben, das wirtschaftlich richtig eingerichtet ist. Das lässt Schäden entstehen gerade durch seine Tüchtigkeit. Und im Entstehen, im Status nascendi, muss man gleichzeitig diese Schäden aufheben. Das kann man nicht durch den Wirtschaftsorganismus selber, sondern durch den danebenstehenden Geistes- und Rechtsorganismus. Die müssen da sein, damit sie im Entstehen die Schäden des Wirtschaftsorganismus aufheben. Das ist der Charakter des Lebendigen, dass die Dinge in reger Wechselbeziehung stehen. Eine solche Betrachtung ist freilich viel unbequemer, ist aber eine solche, die mit den Wirklichkeiten rechnet, die nicht den Wirtschaftsorganismus reformieren will, dass er sich selber aufhebt, selber zerstört. Es ist leicht zu sagen, diese und jene Schäden sind entstanden aus der modernen Produktion, also schafft man sie ab, setzt eine andere ein, nicht darum handelt es sich, einfach irgendetwas zu fordern, sondern zu studieren die Möglichkeiten eines lebendig Bestehenden. Und eine Möglichkeit ist diese, dass es in diesem einen Gliede, auf der einen Seite, gewisse Dinge hervorruft, die, wenn sie den einseitigen Prozess nur verfolgen würden von diesem Organsystem aus, zum Tod des betreffenden Organismus führen würden. Andere Glieder des Organismus wirken entgegen, und schon im Status nascendi, im Entstehungszustande, wird Korrektur geübt durch das andere. So müssen die drei Glieder das Korrigieren aneinander üben. So ist es wirklichkeitsgemäß gedacht. Und wer sich wirklich heute mit der sozialen Frage beschäftigen will, der muss sich an wirklichkeitsgemäßes Denken gewöhnen. Wir segeln in die furchtbarsten Zustände hinein, wenn das verrenkte, karikierte Denken, das nichts zu tun hat mit Wirklichkeit, das Programme macht aus den menschlichen Leidenschaften, Emotionen heraus, überall Platz greift. Ein wirklichkeitsgemäßes Denken wird aber Wirklichkeit schaffen. Daher handelt es sich